Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Ab heute sind die natürlichen Ressourcen verbraucht. Das Global Footprint Network hat ausgerechnet, dass der 3. Mai den Tag markiert, ab dem wir in Deutschland ökologisch gesehen auf Pump leben, also unsere nachhaltig nutzbaren Ressourcen und verkraftbaren Emissionen für dieses Jahr aufgebraucht haben. Wir wollen es etwas genauer wissen, wie groß die CO2-Emissionen sind, die wir uns noch leisten können. Darüber spreche ich gleich mit Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute. Die Stadt Konstanz ruft den Klimanotstand aus. Auch darüber gleich mehr. Außerdem heute im Programm der Kampf gegen die Kirschessigfliege und eine Bank für Pflanzensamen in China. Im Verbrauchertipp schließen wir unsere Serie über medizinische Leistungen für Selbstzahler mit einem Beitrag über Heilpraktika ab. Die Weltgemeinschaft will die Erwärmung der Erdatmosphäre in Grenzen halten. Um deutlich weniger als 2 Grad dürfen die Temperaturen steigen, wenn möglich sogar um weniger als 1,5 Grad. Das ist der Kern des Pariser Abkommens von Ende 2015. Wenn diese Grenzen eingehalten werden sollen, dann ist die Menge an Treibhausgasen wie CO2 begrenzt, die wir noch in die Erdatmosphäre entlassen dürfen. Aus Anlass des heute für Deutschland errechneten Erdüberlastungstages wollen wir uns die Konsequenzen daraus für unser Land einmal genauer anschauen. Professor Niklas Höhne befasst sich beim New Climate Institute in Köln mit den CO2-Budgets, die den einzelnen Staaten mit Blick auf diese Ziele noch zur Verfügung stehen. Guten Tag, Herr Höhne.
Hallo, Herr Ehring.
Herr Höhne, Deutschland hat im vergangenen Jahr etwa 866 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert. Wie viel dürfen es denn langfristig sein?
Ja, langfristig müssen wir auf null Emissionen kommen. Da unser Budget ist quasi jetzt schon aufgebraucht. Vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren dachte man noch, ungefähr so eine Tonne pro Kopf ist so das nachhaltige Niveau. Da wären wir nach einem Monat im Jahr schon so weit. Jetzt hat sich die Situation aber geändert. Der Klimawandel schreitet schneller voran, als wir es gedacht haben. Und in den letzten 10 Jahren sind die globalen Emissionen nochmal gestiegen. Deswegen haben wir schon vieles unseres Budgets verbraucht. Und deswegen müssen wir langfristig auf null.
Das heißt, für das Klima ist der Erdüberlastungstag genau genommen der 1. Januar.
Ja, weil wir in den letzten Jahren nichts getan haben, ist schon ab dem 1. Januar dieses Jahres unser Budget übererfüllt.
Aber so schnell kommen wir ja nicht runter. Wie viel Kohlestrom können wir uns denn noch leisten? Nach dem Kohlekompromiss soll ja das letzte Braunkohlekraftwerk 2038 vom Netz.
Ja, weltweit müssten die globalen CO2-Emissionen ungefähr auf null sinken bis 2040. Wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht irgendwann aus der Atmosphäre wieder CO2 herausholen können, dann haben wir vielleicht noch Zeit bis 2050. Aber dann ist wirklich Schluss und dann müssen Emissionen auf null gehen. Für Deutschland als Industrieland mit großer Verantwortung muss es natürlich früher sein. Insofern wäre Kohleausstieg bis 2030 unbedingt nötig. Deutschland hat jetzt beschlossen, eher 2038, das ist eigentlich zu spät.
Wir haben ja langfristige Klimaziele uns gesetzt, das heißt -55% bei den CO2-Emissionen bis 2030, -80 bis 95% zur Jahrhundertmitte, das reicht demnach nicht.
Nein, das reicht nicht, weil genau diese Ziele vor 10 Jahren festgelegt worden sind, wo wir noch ein anderes Bild hatten von Klimaschutz. Jetzt ist die Situation signifikant anders. Wir müssen schneller reduzieren und haben in den letzten 10 Jahren eben die globalen Emissionen mehr emittiert als vorher. Und deswegen müssen wir schneller runter. Die Ziele müssen überarbeitet werden.
Wäre das denn überhaupt möglich? Kann man so schnell runter?
Das geht. Also die Sache ist immer nur, zu welchen Veränderungen ist man bereit und wer gewinnt oder wer verliert bei solch einem Umbruch. Wir könnten einen Großteil der Kohlekraftwerke jetzt sofort abschalten, also die Hälfte oder ein Drittel vielleicht, ohne dass irgendetwas passiert, ohne dass das Licht ausgeht. Wir müssten uns aber wirklich sehr, sehr anstrengen. Wir könnten auch mehr Elektroautos fördern zum Beispiel, die auch langfristig nötig sind, um Emissionen auf null zu begrenzen. Wir könnten Gebäude schneller renovieren auf null Energieverbrauch. Das ist alles möglich, aber man muss es wirklich wollen. Und da fehlt bei der Politik derzeit noch ein bisschen der Wille.
Im Moment wird ja sehr stark diskutiert über CO2-Steuern oder einen Preis für das Treibhausgas CO2. Wäre das ein Ansatz, mit dem man schneller runterkäme?
Das wäre ein sehr wichtiger Schritt, der quasi jetzt auf dem Tisch liegt und unbedingt umgesetzt werden müsste. Wichtig ist dabei, dass man eben CO2-Emissionen verteuert und es eben so durch ein wirtschaftliches Instrument möglich macht, dass die Menschen sich richtig verhalten. Wichtig ist bei CO2-Preis unbedingt der soziale Ausgleich. Also man durch eine neue Steuer wird Geld generiert, in den Haushalt geschwemmt, und das sollte man gerade an die an die einkommensschwachen Haushalte wieder zurückverteilen, damit die besonders unter diesem CO2-Preis leiden, auch dann kompensiert werden dafür.
Noch ganz kurz zum Schluss. Es gibt ja jetzt immer die Klimademonstrationen Fridays for Future. Mit welchen Gedanken verfolgen Sie die?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass es eigentlich am politischen Willen fehlt. Und der kommt eigentlich nur, wenn die Gesellschaft bereit ist für politische Veränderungen. Und gerade Fridays for Future ist aus Klimasicht sehr, sehr positiv, weil hier die junge Generation, die sich langfristig Gedanken macht, hier zeigt, wie sehr, sehr wichtig es ist und wie sehr spät wir dran sind mit dem Klimaschutz. Wir haben 10 Jahre geschlafen und müssen jetzt umso schneller handeln. Und genau das zeigt diese Bewegung, und das ist etwas, was von der Politik bisher noch ignoriert wird, aber ich glaube, langfristig nicht ignoriert werden kann, wenn diese Bewegung tatsächlich bestehen bleibt und weiter demonstriert.
Wie viel CO2 können wir uns noch leisten? Darüber sprach ich mit Niklas Höhne vom New Climate Institute. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Die Zeit wird also knapp. Dieser Ansicht ist auch der Stadtrat von Konstanz. Als erste Stadt in Deutschland hat er gestern den Klimanotstand ausgerufen für seine Stadt. Das soll dazu beitragen, dass der Klimaschutz auf kommunaler Ebene ernster genommen wird. Der Beschluss und die möglichen Konsequenzen jetzt im Beitrag von Frieda Kümmerer.
Klimanotstand!
Jetzt sofort! Klimanotstand! Jetzt sofort!
Die Stadträte in Konstanz wurden nicht leise begrüßt. Im Innenhof des Rathauses haben sich vor Sitzungsbeginn rund 60 Demonstranten zusammengefunden. Auch der letzte Zweifelnde sollte motiviert werden, für den Klimanotstand zu stimmen. Ihre Rufe wurden erhört. Einstimmig wurde der Antrag angenommen. Als erste deutsche Stadt ruft Konstanz den Klimanotstand aus. Zoe Blumberg von Fridays for Future kann es noch gar nicht fassen.
Es ist ungefähr vor 3 Minuten passiert. Ich saß da drin und eigentlich kann ich es gerade noch wirklich überhaupt gar nicht fassen, dass das gerade passiert ist. Und ich bin gerade einfach nur überwältigt.
Das Ziel der Aktivisten? Nicht tatenlos zusehen, aktiv werden. Das möchte jetzt auch Oberbürgermeister Uli Burchardt. Er will, dass dieser Beschluss kein symbolischer Akt bleibt.
Wir werden dann ab jetzt in jeder Beschlussvorlage des Gemeinderates ein Pflichtfeld zum Ankreuzen machen, wo der Vorlagenautor sagen muss, welche Auswirkungen hat es auf den Klimaschutz und wie sind die eingeflossen in diese Beschlussvorlage.
Doch damit nicht genug. Klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten, mehr Anreize schaffen, um bestehende Gebäude zu sanieren, und einen Mobilitätsmanager einstellen, der sich um das Verkehrsproblem in der Innenstadt kümmern soll. Diese Maßnahmen werden jetzt geprüft. Damit ist auch Matthias Schäfer, Fraktionsvorsitzender vom Jungen Forum Konstanz, zufrieden. Seine Fraktion hatte den Antrag mit eingebracht. Bereits im Februar hatte er mit den Klimaaktivisten zusammen den Bürgermeister aufgefordert, zu handeln.
Er hat es dann aufgegriffen, er hat schnell kapiert, dass das auch ein Thema ist, was inzwischen lokal und deutschlandweit auch ein Thema wird. Und er hat ja auch einen sehr guten Antrag daraus formuliert, aus unserer anfänglichen Idee.
Spontaner Jubel aus den Zuschauerreihen begleitete das Abstimmungsergebnis, unter ihnen auch Philipp Witte. Nach der Abstimmung liegen er und seine Mitstreiter sich in den Armen und feiern vor dem Rathaus ihren Erfolg. Ihnen ist klar, dieser Beschluss ist erst der Anfang und die Fridays for Future-Bewegung wird noch lange nicht verstummen.
Da können wir auch echt stolz auf uns sein, aber es darf natürlich jetzt nicht heißen, jetzt haben wir ein Ziel erreicht, jetzt können wir Pause machen erstmal. Der Klimawandel pausiert nicht, der wartet nicht auf uns. Es darf kein weiter so wie bisher geben, es muss gehandelt werden und es müssen diesen Handlungen Taten folgen, die durch den Gemeinderat und den Oberbürgermeister so umgesetzt werden müssen.
Klimanotstand ist jetzt da! Klimanotstand!
Ein Beitrag von Frieda Kümmerer. Konstanz ist die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Doch in anderen Ländern hat es ähnliche Entscheidungen schon gegeben. Den Anfang hatte Basel gemacht. Gestern Abend hat auch das britische Parlament für das ganze Land eine solche Entscheidung getroffen. Los Angeles hatte vor einem Jahr den Klimanotstand ausgerufen. Und welche Konsequenzen das hatte, dieser Frage ist für uns Markus Schuler nachgegangen.
In Los Angeles hat man vor einem Jahr nicht nur den Klimanotstand ausgerufen, sondern in der Stadtverwaltung gleich ein Referat eingerichtet, das sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen soll. Die südkalifornische Stadt leidet seit Jahren unter dem Klimawandel und ist zugleich auch großer Verursacher. In der Metropolregion leben rund 13 Millionen Menschen. Tagtäglich herrscht auf den Stadtautobahnen der Ausnahmezustand. Trotz achtspuriger Straßen kommt es morgens und abends zum Verkehrsinfarkt. Immer wieder ist die Wasserversorgung ein Problem. Bis vor einem Jahr herrschte in vielen Teilen des Bundesstaates eine extreme Dürre. Das heiße Klima sorgt im Herbst für verheerende Waldbrände. Im Winter, wenn es endlich regnet, kommt es dann vielerorts zu Schlammlawinen, weil durch die Feuer ganze Wälder vernichtet wurden und der Boden nicht mehr durch Bäume gehalten wird. Der Klimanotstand wird in L.A. aber auch als politische Botschaft gen Washington verstanden, weil der US-Präsident nach wie vor den Klimawandel als Spinnerei von ein paar linken Aktivisten abtut.
Ein Beitrag von Markus Schuler. Der Name ist Programm. Die Kirschessigfliege befällt weiche Früchte wie eben Kirschen und macht sie in kürzester Zeit ungenießbar. Der Schädling kommt aus Asien und hat sich in den vergangenen Jahren auch bei uns ausgebreitet. Die chemische Keule wirkt schlecht, weil reife Früchte erst kurz vor der Ernte befallen werden. Eine Alternative sind Netze, die ganze Bäume gegen die Fliege abschirmen. Jetzt ist die Kirschblüte vorbei und die ersten Netze werden angebracht. Susanne Kuhlmann über ein Demonstrationsprojekt in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg.
Wer freut sich nicht auf die Obsternte und auf leckere Beeren, Kirschen und Pflaumen? Doch manchmal verdirbt das Obst schon am Baum. Wie kann das sein?
Das Phänomen hat einen Namen, Drosophila suzukii, zu Deutsch Kirschessigfliege. Besondere Merkmale? Sie befällt reife, weiche Früchte und vermehrt sich rasant.
Ursprünglich aus Asien stammend, hat sie sich seit 2011 in ganz Deutschland verbreitet.
Klärt das bundeseigene Julius-Kühn-Institut im Internet auf. Es erforscht Kulturpflanzen. Neu ist sein Animationsfilm über die Kirschessigfliege, die saftige Früchte am Baum schrumpeln lässt.
Die weiblichen Tiere haben einen Ovipositor, einen gezahnten Eilegeapparat, mit dem sie intakte, reife Früchte einritzt und dann ihre Eier einlegt. Und daraus entwickeln sich die Larven und die zerfressen dann letztendlich die Frucht. Und es kommt zu Läsionen, zu Totalausfall und letztendlich zu weichen Früchten, die nicht mehr vermarktungsfähig sind.
Silke Benz von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen leitet das Projekt Netze gegen die Kirschessigfliege in diesem Bundesland. Weil sie reife Früchte erst kurz vor der Ernte befällt, haben die Anbauer kaum Möglichkeiten, die Kirschessigfliege mit chemischen Präparaten in Schach zu halten. Auch Ökorezepte helfen nicht weiter. Der Entwicklungszyklus von Nützlingen, wie beispielsweise Schlupfwespen, passt leider nicht zu dem des neuen Obstschädlings. So kam es zum Demonstrationsprojekt Einnetzen von Obstkulturen. Es läuft bei insgesamt 20 Anbauern, auch in Niedersachsen und Baden-Württemberg.
Das ist eine zeitlich begrenzte Einnetzung, die wir haben. Und im Winter oder in den Herbstzeit, Frühjahr ist das alles auch abgebaut, sodass man noch eine freie Sicht hat und auch keine Ängste haben muss, dass Insekten oder Bienen oder sonst was keinen Zuflug mehr haben zu ihren Kulturen. All das wollen wir ja nicht abriegeln, sondern es ist eine zeitliche Begrenzung.
Drosophila suzukii gehört zur Familie der Taufliegen und ist 2 bis 3,5 Millimeter lang. Um sie abzuhalten, sind also engmaschige Netze nötig.
Hier gibt es auch mehrere Untersuchungen zu, welche Netzgrößen und Maschenweiten wirklich optimal sich dafür gestalten. Und das hat man in langjährigen Versuchen in Italien, Spanien, Deutschland in jeglicher Form ausprobiert und ist zu dem Schluss gekommen, die Empfehlung auszusprechen, 0,8 mal 0,8 Millimeter große Netze letztendlich auszubringen.
Meistens werden die Bäume direkt nach dem Anbringen der Netze einmal gegen die Kirschessigfliege gespritzt, um den abgeschirmten Bereich möglichst frei von diesem Obstschädling zu bekommen. Anschließend ist unter den Netzen während der Reifezeit keine Behandlung mehr nötig, was im Vergleich zu früher 2 bis 3 Spritzungen einspart. Im Blick haben die Forscher auch andere Kirschschädlinge, sagt Silke Benz von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.
Wir haben des Weiteren neben dem Monitoring und der Befallsüberprüfung der Früchte untersucht, ob halt klimatische Veränderungen unter dem Netz eine Wechselwirkung mit anderen Schadobjekten haben. Das heißt, ob pilzliche Schaderreger eventuell sich schneller entwickeln können, weil sie ein feuchteres Medium vorfinden, oder ob Nützlinge abgehalten werden und dadurch natürlich es auch zu Problematiken kommen kann.
Bisher zeigten sich noch keine negativen Auswirkungen, eher das Gegenteil, denn die Netze halten auch Obstschädlinge wie die Kirschfruchtfliege und den Fruchtschalenwickler ab und ersparen eine gezielte Behandlung gegen diese Insekten. Dass im Frühsommer ganze Kirschplantagen für wenige Wochen unter einer Art großflächiger Plane verschwinden, kommt nicht immer gut an. Zu sehen sind die Netze kurz darauf auch auf Flächen mit Himbeeren und Heidelbeeren, später im Sommer über Brombeersträuchern und noch später über Herbsthimbeeren. Anwohner und Spaziergänger reagierten argwöhnisch und die Leiter einiger Demonstrationsbetriebe sahen sich scharfer Kritik ausgesetzt. Mit dem dreiminütigen Film will das Julius-Kühn-Institut nun die Bevölkerung auf die Kirschsaison unter Netzen vorbereiten.
Wer an eingenetzten Bäumen oder eingenetzten Obstanlagen vorbeikommt, bitte nicht das Netz öffnen oder anheben. Denn durch diese Lücken kann die Fliege durchschlüpfen. Mit Netz hingegen können die Obstbauern im Sommer gesunde Früchte ernten und wir viele leckere Kirschen genießen.
Über die Kirschessigfliege, einen in Deutschland neuen Schädling, war das Susanne Kuhlmann. Wenn eine Pflanze einmal ausgestorben ist, dann ist sie für immer verloren. Derzeit sterben Pflanzen und Tiere mit einer Geschwindigkeit aus, wie es sie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Mit Samenbanken versuchen Staaten, die Vielfalt wenigstens im Tresor zu erhalten. Bei Bedarf kann die jeweilige Art dann nachgezüchtet werden. Solche Pflanzensamenbanken gibt es etwa auf Spitzbergen und in China. Eine davon steht in Huangzhou im Osten des Landes. Steffen Wurzel hat sie für uns besucht.
Das Pflanzensamenarchiv in Hangzhou ist nicht öffentlich zugänglich. Nur selten kommen Besucher. Die Räume sind abgeschlossen. Eine Mitarbeiterin muss erst einmal die Schlüssel suchen für die Archiv- und Trockenräume. Wir haben hier drei verschiedene Räume, in denen unterschiedliche Bedingungen herrschen, erklärt Mitarbeiter Tian Jiangbo, während er vor einer großen dunklen Box steht, von der aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit gesteuert werden. Im Doppel-15-Raum sollen 15 Grad bei 15% Luftfeuchtigkeit herrschen. Das ist die ideale Umgebung, um Pflanzensamen schnell, aber schonend zu trocknen. Für den zweiten Raum zeigt das Display 3,5 Grad Celsius an. In der Langfristkühlkammer hier ist es minus 14 Grad kalt. Inzwischen sind die Schlüssel gefunden. Chen Chuan öffnet eine Tür, die ein bisschen aussieht wie die überdimensionierte Tür eines altmodischen Kühlschranks. Dies ist der Trockenraum, erklärt die Botanikerin, die erste Station also für alle Samen, die hier in Hangzhou aufbewahrt werden sollen. Das Trocknen dauert rund eine Woche. Einige Samen brauchen auch länger, bei manchen dauert es einen ganzen Monat. Nach dem Trocknen prüfen wir die Feuchtigkeit in den Samen. Sobald wir ein Feuchtigkeitslevel von unter 15% messen, werden die Samen archiviert. Viel zu sehen gibt es in dem Trockenraum im Moment aber nicht. Die Regale sind fast leer. Das ändert sich in den beiden Kühlkammern. Hier sind die Regale schon gut gefüllt. Chen Chuan holt einige marmeladenglasartige Behältnisse aus den Regalen und reiht sie nebeneinander auf einer Edelstahlablage auf. Die Gläser sind jeweils zu einem Drittel gefüllt, mit unterschiedlich geformten Samen in den verschiedensten Farben. Von grau über schwarz bis zu knallrot ist alles dabei. Dies sind die Samen einer speziellen Palme hier in Ostchina, erklärt die Botanikerin. Die Pflanze ist vom Aussterben bedroht. Zurzeit lagern hier in den Regalen auf dem Gelände des Botanischen Gartens von Hangzhou die Samen von knapp 1000 verschiedenen Pflanzenarten. Bezogen auf die riesige Artenvielfalt in der Region ist das noch nicht viel. Aber das Archiv soll weiter wachsen. Viele der Baum- und Pflanzenarten hier sind endemisch, sie kommen also nur hier vor.
Eine Pflanzenart kann für das wirtschaftlich-soziale Gefüge einer ganzen Region entscheidend sein, betont Botanikerin Chen Chuan vom Hangzhouer Pflanzensamenarchiv. Möglicherweise gibt es da draußen eine Art, die wir nicht für nützlich halten, noch nicht. Vielleicht wird sie aber in Zukunft wichtig für uns sein. Ein Beispiel ist Reis, das Grundnahrungsmittel Chinas. Unser heutiger Reis wurde aus wilden Pflanzen gezüchtet. Wären diese Sorten vorher ausgestorben, bevor wir sie entdeckt hätten, gäbe es heute keinen Reis.
Das Pflanzensamenarchiv in Guangzhou, in China, vorgestellt von Steffen Wurzel.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wer krank ist, geht zum Arzt, so reagieren jedenfalls die meisten Menschen. Doch manche gehen auch zum Heilpraktiker. Ob das eine gute Idee ist, darüber wird viel gestritten. Schließlich brauchen Heilpraktiker kein Studium oder auch nur einen Nachweis, dass sie tatsächlich Menschen gesund machen können. Doch viele von ihnen nehmen sich mehr Zeit für Patienten und sie bieten Homöopathie oder Naturheilverfahren an. Beides stößt auf Interesse. Was Sie wissen sollten, bevor Sie Ihre Gesundheit einem Heilpraktiker anvertrauen, das erläutert Nandor Hulverscheid zum Abschluss unserer Serie über Gesundheitsleistungen für Selbstzahler.
Unter den medizinischen Berufen in Deutschland gibt es nur zwei Gruppen, die selbstständig Menschen diagnostizieren und behandeln dürfen. Die einen sind die Ärzte und die anderen sind die Heilpraktiker. Annähernd 50.000 von ihnen gibt es in der Bundesrepublik, sagen Berufsverbände, und einer davon, der Bund Deutscher Heilpraktiker, schätzt, dass täglich viele tausend Menschen einen Heilpraktikertermin haben. Gründe dafür seien beispielsweise Probleme mit Nebenwirkungen der Schulmedizin, sagt der Präsident des Verbandes, Ulrich Sümper.
Ein weiterer Grund ist der hohe Zeitdruck in der ärztlichen Praxis oder auch im Klinikalltag, der zur Unzufriedenheit vieler Patienten beiträgt.
Gesetzliche Krankenkassen zahlen für Besuche bei Heilpraktikern in der Regel nicht. Die Mehrheit der Patienten zahlt aus eigener Tasche, einen kleineren Anteil machen private Kranken- und Zusatzversicherungen aus. Und was Patienten für ihr Geld bekommen, ist von Heilpraktiker zu Heilpraktikerin unterschiedlich. Kein Nachteil, finden viele Berufsvertreter, denn ohnehin gehe es den Heilpraktikern darum, Menschen so individuell wie möglich zu behandeln. Das bedeutet aber auch, dass Patienten nicht auf einen Titel vertrauen können, sondern Heilpraktiker einzeln nach ihrer Qualifikation fragen müssen. Das weiß auch die Kölner Heilpraktikerin Bettina Speyer, die diese Frage selbst so beantwortet.
Ich habe mich für die chinesische Medizin entschieden. Erstmal eine 3-jährige Grundausbildung gemacht, danach noch eine 2-jährige Ausbildung in chinesischer Pharmakologie. Und dann habe ich später noch ein 3-jähriges Masterstudium gemacht in China.
Der Aufwand, den Speyer sich mit ihrer Ausbildung gemacht hat, ist jedoch freiwillig. Der Staat macht Heilpraktikern nur wenige Vorschriften. Das sind vor allem einige Hygienebestimmungen für die Praxis und die Leitlinien für die Heilzulassung. Das Gesetz schreibt vor, dass Anwärter über 25 Jahre alt sowie straffrei sein und mindestens einen Hauptschulabschluss haben müssen. Wer das erfüllt, darf sich für eine insgesamt 3-stündige schriftliche und praktische Prüfung bei den Gesundheitsämtern anmelden. Ulrich Langenberg von der Ärztekammer Nordrhein sieht die große Freiheit der Heilpraktiker kritisch.
Diese staatliche Heilpraktikerzulassung, dabei soll lediglich festgestellt werden, ob von der Person eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung oder des einzelnen Patienten ausgehen kann. Aber das beinhaltet keine positive Feststellung einer Qualifikation. Es gibt keine staatlich geregelte Ausbildung.
Verboten sind Heilpraktikern beispielsweise die Behandlung bestimmter Infektionskrankheiten, die Zahnmedizin oder das Verordnen rezeptpflichtiger Medikamente. Erlaubt sind dagegen Blutabnahme sowie Injektionen. Und das würden die Ärztekammern gern ändern. Dabei sei nicht die Hygiene das Problem, so Ärztevertreter Langenberg.
Gefährlich ist die Tatsache, dass man in ganz kurzer Zeit in großer Menge Substanzen in den Körper einbringt, die unmittelbar über die Blutbahn wirksam werden können. Und deswegen ist es zum Beispiel ja auch im Krankenhaus so, dass diese Dinge immer unter der ärztlichen Aufsicht jedenfalls geschehen.
Wer die eigene Gesundheit einem Heilpraktiker anvertrauen will, sollte vorab ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel nach der Ausbildung in Bezug auf eine vorgeschlagene Behandlungsmethode. Vor Eingriffen in den Körper, etwa durch eine Injektion, sollten Patienten mit ihrem Arzt Rücksprache halten. Und nicht zuletzt ist Skepsis angebracht, wenn alternative Methoden im Zusammenhang mit schweren Krankheiten angepriesen werden.
Mit dem Verbrauchertipp von Nandor Hulverscheid geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier die Informationen am Mittag.